das Fremde verstehen wollen. Einblicke in die Supervisionsgruppenarbeit für ethnografisches Feldforschen. Ein Vortrag von Jochen Bonz, mir, gehalten am 1. Mai auf den FIS-Supervisionstagen in Münster, in der Akademie Franz Hitzehaus, die dort vom 30. April bis zum 1. Mai des Jahres 2022 stattfanden, in der hiesigen Version, in der hier eingelesenen, im Nachhinein eingelesenen Version, aufgenommen am 5. Juni desselben Jahres. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht, hat Annalena Baerbock nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gesagt. Und es ist eine Aussage, die eine Fremdheit in der eigenen Wirklichkeitswahrnehmung auf den Punkt bringt, die man neben dem Krieg mit der Ukraine auch mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang bringen könnte oder auch mit der Klimakatastrophe oder anderen einschneidenden Veränderungen in unserem Wirklichkeitswahrnehmen, in der Realität, in unserer Zeit. Und das sind große Ereignisse, die für etwas stehen, das im Kleinen und alltäglich eh da ist, meines Erachtens, nämlich dass sich durch unser Wirklichkeitserleben ein Zug von Fremdheit zieht, immer, der einfach nicht weggeht, der einfach da ist. Ich sehe darin den Grund für die enorme Ausbreitung der Ethnographie in allen möglichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen in den vergangenen Jahren, also die sozialwissenschaftliche Forschungsmethode des ethnographischen Feldforschens, zu der man auch teilnehmende Beobachtung sagt und deren Zweck darin besteht, sich auf Menschengruppen, auf Situationen, auf soziale Räume einzulassen, in diesen mitzutun, um dieses Tun und die Welt, in der es vorliegt und für die Menschen, die es tun, eine Bedeutung besitzt, zu erkunden. Der Zug der Fremdheit wird als ein Charakteristikum unserer Wirklichkeit angenommen in dieser Methode des ethnographischen Feldforschens. Sie geht genau davon aus, dass die Welt nicht für alle Menschen die gleiche ist. Und sie wird in einen Verstehensversuch umgewandelt. Die Nähe zur Supervisionsarbeit liegt auf der Hand. Wobei ich nicht weiß, welche Rolle die Ethnographie eigentlich in der zeitgenössischen Supervisionspraxis im aktuellen Diskurs der Supervision spielt. Ich weiß allerdings, dass die Ethnopsychoanalyse immer mal wieder aufgegriffen wird im Kontext von Supervision, etwa in den Handbüchern von Harald Pühl. Dass gerade die Ethnopsychoanalyse, also dieser Versuch, dieser Ansatz des Feldforschens, dieser spezifische Ansatz des Feldforschens im Kontext von Supervision auftaucht, ist folgerichtig. Verbindet die Ethnopsychoanalyse doch das ethnografische Interesse am Fremden damit, das eigene subjektive Erleben als methodisches Mittel einzusetzen. Das eigene subjektive Erleben als ein Werkzeug, als einen Zugang zu verstehen. Im Feld der ethnografischen Methoden steht die Ethnopsychoanalyse damit für den Wert des inneren Erlebens der äußeren Ereignisse. Also sie geht davon aus, dass das, was man empfindet, was man subjektiv wahrnimmt beim Feldforschen, im Zusammenhang mit den Situationen, in denen man so erlebt hat, ein Datum darstellt, eine Aussage, eine wertvolle Aussage. Ein wichtiger Name, der da zu nennen ist, ist freilich Georges Devereux, der in seinem Buch Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften das toll formuliert hat. Und im Hintergrund dieses Ansatzes steht die Psychoanalyse und die Konzeption des Übertragungsgeschehens in der Psychoanalyse und dabei speziell das Moment der Gegenübertragung, also das, was die Psychoanalytikerin emotional wahrnimmt oder überhaupt erlebt, wenn sie dem Analysanden zuhört, also der Wert ihres inneren Erlebens im Hinblick auf das Leben des Analysanten. Wenn ich Ethnopsychoanalyse sage, dann meine ich konkret Maja Nadig, die seit Beginn der 90er Jahre an der Universität Bremen in den Kulturwissenschaften Professorin war, eine bekannte Vertreterin der sogenannten zweiten Generation der Züricher Ethnopsychoanalyse, bei der ich studiert habe. Mein Studium begann bei ihr Anfang der 90er Jahre, also wir haben quasi gleichzeitig an der Uni Bremen angefangen. Ich habe nicht zuletzt auch wegen ihr dort damals angefangen, und zwar in einem ethnopsychoanalytischen Studiumsprojekt über freiberuflich tätige Hausgeburtshebammen. Die Unterrichtspraxis bei Maja Nadig bestand im Wesentlichen darin, dass man Feldforschungsübungen durchgeführt hat zu bestimmten Themen und etwas dazu noch, wozu die Maja Nadig Deutungswerkstätten sagt. Also eine bestimmte Form von Interpretationsgruppen. Und diese Deutungswerkstätten, diese besondere Form von Interpretationsgruppen, ist etwas, was man im Supervisionszusammenhang kennt und auch anderswo, nämlich die Arbeitsweise der Balint-Gruppe. Bei Brigitte Becker, die ja mit dem FIS verbunden ist und an deren Tübinger Feldforschungssupervisionsgruppe ich in den 10er Jahren einige Jahre teilnahm, habe ich diese Erläuterung gelernt, also diese Verknüpfung dieser Praxis, die mir sehr vertraut war, mit dem Ansatz der Balint-Gruppe, den ich nicht kannte bis zu diesem Zeitpunkt, während sie eben eine Ausbildung als Balint-Gruppenleiterin hatte und für sie völlig klar war, so habe ich sie damals wahrgenommen, dass wir, wenn wir diese Feldforschungssupervisionsgruppen machen, im Grunde genommen Balint-Gruppen machen. Gegründet und entwickelt wurde diese Tübinger Feldforschungsgruppe Ende der 90er Jahre von Barbara Wittel-Fischer und Katharina Aisch-Angus, angeregt, soweit ich das weiß, unter anderem durch eine Supervisionserfahrung in gruppenanalytischer Fallrekonstruktion bei Hans Bosse. Seit etwas mehr als 5 Jahren habe ich das, was ich bei der Maja Nadig und auch bei Brigitte Becker kennengelernt habe, konzeptionell etwas weiterentwickelt, so wie es mir sinnvoll erschien, und zwar auf der Grundlage der gruppenanalytischen Weiterbildung am Seminar für Gruppenanalyse Zürich, dem SCATS, die ich seit einigen Jahren eben dort mache. Die Weiterentwicklung besteht darin, dass der assoziative Umgang mit dem Feldmaterial, wie das auch in den Deutungswerkstätten von uns praktiziert wurde, also der emotional reagierende Umgang mit Feldmaterial wie Protokollen, Feldtagebüchern, Interviewtranskripten oder Ähnlichem, um einen Moment von Selbsterfahrung ergänzt wurde. Und die Grundform, in der ich heute arbeite, ist, dass wir 4 Stunden zusammenarbeiten, davon eine halbe Stunde mit freier Kommunikation zu Beginn, einer kurzen Pause, dann 1,5 Stunden ungefähr Arbeit mit dem eingebrachten Material, nochmal eine Pause und danach nochmal ungefähr 1,25 Stunden Arbeit ohne Material, Selbsterfahrung. Das mache ich derzeit in 3 Gruppen, jeweils A9 Teilnehmende. Und die Grundform besteht eben in diesem 4-stündigen Format und 11 solcher Sitzungen im Jahr, wobei ich eine Gruppe auch im Blockformat mache. Die Gruppen sind slow open, das heißt, man kann einmal im Jahr aus der Gruppe austreten, beziehungsweise es gibt einmal im Jahr in der Regel auch die Möglichkeit, den Gruppen beizutreten, und zwar immer zum Jahreswechsel. Wer nimmt an diesen Gruppen teil und auch weshalb eigentlich? Das sind eben ethnografisch Feldforschende, wobei ich das weit fasse, nämlich in dem Sinne von mit qualitativen Forschungsmethoden Arbeitende, die außerdem auch ein Interesse an Selbstreflexion haben. Also dafür muss eine gewisse Bereitschaft da sein, sonst macht dieser Ansatz keinen Sinn und auch keinen Spaß. Das sind Studierende, Promovierende, Habilitierende, ProfessorInnen, die in den unterschiedlichsten Untersuchungsfeldern forschen, zum Beispiel über Geflüchtete, an Schulen, an Haftanstalten, über Projekte der sozialen Arbeit und überhaupt über unterschiedliche soziale Räume unserer Zeit, also das, was man auch Szenen nennt, zum Beispiel über Menschen, die auf Wagenplätzen wohnen, Prepper. Eine Dissertation, die in diesem Zusammenhang eine Zeit lang in der Gruppe, in einer der Gruppen begleitet wurde, war Olga Reznikovas Dissertation über wütende Fernfahrer, also eine Putin-kritische Protestbewegung in Russland. Eine andere ist die Arbeit, die Inga Reimers gerade eben veröffentlicht hat unter dem Titel Essen mit und als Methode zur Ethnographie außeralltäglicher Mahlzeiten. Ein Buch, das im Transkript Verlag 2022 erschienen ist. Es sind also soziale Räume, in die die Forschenden eintauchen und die sie zum Teil auch selbst herstellen. Zum Beispiel eben in dieser Studie von der Inga Reimers der Fall. Weshalb Feldforschungssupervision? Dazu ein Zitat von Jennifer Hunt aus ihrem 1989 veröffentlichten Methodenbuch Psychoanalytic Aspects of Fieldwork, veröffentlicht in der Qualitative Research Method Series mit der Nummer 18 im Sage Verlag. Zitat: The researcher self is the primary instrument of inquiry. Any mechanical device utilized in fieldwork is mediated through the researcher's own person and a kind of relationship he or she develops with subjects. Ende des Zitats. Aus dieser Perspektive betrachtet, beruht das ethnografische Feldforschen darauf, sich als Forschende in die Kultur des Feldes verwickeln zu lassen. Die Verwicklung bildet die Voraussetzung für Erkenntnis. Also man lässt sich ein auf etwas Fremdes, und zwar relativ weit, weil man sonst keine Chance hat, das Fremde zu verstehen. Und die Frage ist dann aber, wie man sich auch wieder auswickeln kann oder besser entwickeln kann, also wie man in die Lage kommen kann, die gemachten Erkenntnisse zu erkennen und sie im Rahmen des wissenschaftlichen Diskurses zu artikulieren. Das ist eine Herausforderung. Das ist nichts, was einfach so von selber passiert. Also das Fremde wird ja erlebt und es wird zu etwas mehr oder weniger Eigenem und Vertrautem. Aber damit ist es auch nichts, was man auch benennen könnte. Geht es jedoch um Vorgänge der Identifikation, beziehungsweise im Forschungsprozess um einen Vorgang der Dezentrierung und Rezentrierung, wie das Franz Breuer sehr treffend in seinem Methodenbuch zur reflexiven Grounded Theory ausdrückt, einem Ansatz, der meinem Verständnis von ethnografischem Feldforschen und Selbstreflexion sehr nahe steht. Diesen Vorgängen des sich hineinverwickeln Lassens und des sich wieder herauswickelns Raum zu bieten, ist, was meine Supervisionsgruppen anstreben. Man kann es auch so ausdrücken: Die Feldforschende kommt in ein anderes Verhältnis zu dem Wissen über das Feld, das sie bereits besitzt. Also, sie besitzt ein Wissen über die Kultur, die sie erforscht, weil sie Erfahrungen gemacht hat, aber es braucht ein leichtes Verrücktwerden, um sich dieses Wissen auch verfügbar zu machen, es wahrnehmen und bedenken zu können. Man kann es auch so ausdrücken: Der Feldforschenden gelingt es, sich aus der Perspektive auf ihr Untersuchungsfeld zu lösen, die sich im Zuge ihrer Forschung und durch die im Feld eingegangenen Beziehungen entwickelt hat. Und sie gewinnt eine weitere, eine offenere Perspektive. Oder man kann es auch so ausdrücken: Was nicht wahrgenommen werden konnte, wird jetzt wahrnehmbar. Was nicht artikuliert war, wird artikulierbar. Oder auch was unbewusst war, wird bewusst. Wenn man eine Konzeption des Unbewussten zugrunde legt, in der es im Grunde genommen um subjektkonstitutive Beziehungen geht, wie man das in der interpersonalen Psychiatrie bei Harry Stack Sullivan findet, in der strukturalistischen Psychoanalyse Jacques Lacans, in der Ethnopsychoanalyse zum Beispiel bei Mario Erdheim oder eben auch in der Fuchs'schen Gruppenanalyse. Das ist das, was meines Erachtens in dieser Form von Supervisionsgruppe möglich wird. Noch etwas zum Wie der Wirkungsweise der Gruppe oder auch zur Arbeitsweise der Gruppe, weil an die ist ja die Wirkungsweise geknüpft. 2 Wochen vor dem jeweiligen Termin wird vereinbart, wer Material in die Gruppe einbringt. Das geschieht über eine Nachfrage, die ich per E-Mail an die Gruppe richte. Das Feldmaterial wird dann eine Woche vor dem Termin per E-Mail an die TeilnehmerInnen der Gruppe verschickt. Der Umgang mit diesem Feldmaterial beim vorbereitenden Lesen vor der Gruppensitzung ist darauf zu achten, was einem in den Sinn kommt, welche Einfälle man hat, was für Bilder einem kommen, während man das liest, wie es einem geht, was man fühlt, welche somatischen Zustände sich einstellen, ob einen die Müdigkeit befällt, ob man Bauchschmerzen bekommt oder Kopfschmerzen oder wuschig wird, aufgeregt wird, feuchte Hände bekommt, Herzklopfen, was eben so passieren kann, wenn man etwas liest, was von einer Welt handelt, was von Menschen handelt, die man nicht kennt, aber die einem doch nahe kommen über so ein Material. Und ebenso arbeiten wir auch in der Gruppenarbeit, also in dem Balint-gruppenartigen Teil der Gruppenarbeit, dass wir im Grunde genommen gemeinsam das, was in der vorbereitenden Lektüre mit uns passiert ist, in der Gruppe ansprechen, aussprechen und dann diesen assoziativen, frei assoziierenden Umgang mit dem Feldmaterial noch weiter in der Gruppe fortführen, gemeinsam. Dabei an erster Stelle erfährt das Erleben der Feldforscherin ihr Tun, ihre Leistung, sich auf Fremdes einzulassen, vor allem eine große Wertschätzung. Einfach dadurch, dass es in der Gruppe aufgenommen und zum Thema wird. Auch weil Gruppenteilnehmende regelmäßig Gefühle zum Ausdruck bringen, also die sie beim Lesen des Materials hatten, des Interviews oder der Feldnotizen, des Feldforschungstagebuches, Gefühle zum Ausdruck bringen, die dem Gefühlserleben der Forscherin entsprechen. Das ist etwas, ganz oft diejenigen, die dann das Material eingebracht haben, nachdem sie ungefähr eine Stunde zuhören mussten, wie die Gruppe mit ihrem Feldmaterial umgegangen ist, und dann das Wort ergreifen, um sich dazu zu äußern, was Sie dann eben sagen, dass Sie erstaunt darüber sind und froh oder erleichtert oder berührt, dass zum Teil in der Gruppe das offenbar so erlebt wurde, dass was da in diesem Material beschrieben wird, wie Sie das selbst auch erlebt haben, aber nicht wussten, dass Sie das auch wirklich sprachlich zum Ausdruck zu bringen in der Lage gewesen waren. Und was auch passiert ist, dass regelmäßig das, was von der Gruppe zu dem eingebrachten Material gesagt wird, über das hinausgeht, was die Feldforscherin sich selber denkt. Also es kommen immer andere neue Aspekte auch auf. Es eröffnen sich neue Perspektiven auf. Also aus Sicht der Feldforschenden eröffnen sich durch die Gruppenarbeit neue Perspektiven auf das, was sie selber erlebt hat, auf ihr eigenes Material. In der Resonanz zwischen dem Material, also der Materialgeberin und der Gruppe, innerhalb der Gruppe, zwischen den Teilnehmenden an der Gruppe, entfaltet sich, was im Material an beziehungsmäßigem, auch atmosphärischem latent und eben nicht manifest, sondern latent enthalten ist. Das ist faszinierend. Und für Beispiele verweise ich zum einen auf eigene Balint-Gruppenerfahrungen sowie auf das Buch, das ich gemeinsam mit Kolleginnen herausgegeben habe und in dem wir Beispiele für die Arbeitsweise geben. Dieses Buch heißt Ethnographie und Deutung und ist im Springer VS Verlag in Wiesbaden erschienen. Was sich auch im Kommunikationsfluss der Gruppe ergibt, einem Kommunikationsfluss, der frei ist, wie es in der Gruppenanalyse heißt, also er ist nicht von mir als Leiter gelenkt, auch mit etwas, was man Deutungen nennen könnte, halte ich mich sehr zurück, sondern das fließt und soll auch fließen, diese Kommunikation. Also dieser Kommunikationsfluss soll so strömen, wie er eben strömen möchte. Und daraus ergeben sich dann etwas, was Szenen genannt wird oder Beziehungsfigurationen oder auch Konfigurationen. Das bedeutet, die Gruppe fungiert in dieser Methode auch an sich als Medium des Ausdrucks. Und auch dafür finden sich in Ethnographie und Deutung Beispiele, unter anderem im Beitrag der Tübinger Supervisionsgruppe von Brigitte Becker. Ich möchte kein Beispiel geben, das so wäre, dass man, ja, wie soll ich das sagen? Ich möchte kein Beispiel geben, dass eine vollständige Interpretation nachzeichnet. Das finden Sie in dem Buch. Ich möchte mein Beispiel dafür geben, dass das sozusagen nahe an der alltäglichen Realität dieser Gruppenarbeit ist und damit roher und unabgeschlossener und auch unverstandener. Und ich hoffe, dass Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer mit dieser Form der Präsentation etwas anfangen können. Es handelt sich dabei um eine gestraffte Version der Notizen, die ich mir gemacht habe im Anschluss an diese betreffende Gruppensitzung. Es geht um einen Einblick in diese Art von Arbeit. Es ist die 34. Sitzung einer Gruppe, die im vierten Jahr zusammenarbeitet, nicht genau in der Zusammensetzung, aber kontinuierlich eben als eine Slow-Open-Gruppe. Vier Teilnehmende haben sich für den Termin entschuldigt. Vier sind früh da. Wir beginnen pünktlich. Schweigen. Ich sage, ich würde jedes Mal überlegen, wie ich die Vorhänge ziehe. Der Raum hat große Fenster, sodass man geschützt sitzen könne, aber auch schön viel Licht hereinfalle. K. Das ist dir gut gelungen. W. Kommt ein paar Minuten zu spät und mit einigem Lärm herein. Schweigen. Ich frage irgendwann, wie geht es euch? Alle erzählen dann, was sie beschäftigt, was sich ereignet hat seit unserem letzten Treffen vor einem Monat. Schließlich kommt L. auf ihre Bandscheibenprobleme zu sprechen. W. setzt daraufhin zu einem Plädoyer für Stehpulte an und redet und redet. B. macht dazu eine kritische Anmerkung, die von W. allerdings vereinnahmt wird. Ich überlege, ob ich das Stehen, Sitzen in Bezug auf die Gruppe ansprechen soll, in der wir ja schließlich sitzen und nicht stehen. So geht die erste halbe Stunde zu Ende. Im zweiten Sitzungsteil besprechen wir das von B eingebrachte Feldmaterial. Es ist nicht von B selbst erhoben, sondern sie hat es gefunden. Es handelt sich um eine Podiumsdiskussion, die aufgezeichnet wurde zum Thema Flucht. Die Gruppe arbeitet dazu 1,5 Stunden lang. Es kommen viele Einfälle, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Das heißt, die Gruppenarbeit trägt wie immer reiche Früchte. Auffällig ist jedoch, dass eine Person, die in dem Material vorkommt, von der Gruppe unberücksichtigt bleibt. Irgendwann bringt W. zum Ausdruck, sie würde B. im Material vermissen. Ihre Perspektive auf das Material komme nicht vor, denn es handelt sich ja eben um Material, das sie eben nicht selber erhoben hat. Eine Diskussion, die öffentlich stattfand. Und diese Einfälle von W., die sich dann anschließen an diesen Ärger, wenn man so möchte, führen dann irgendwann sehr weit vom Material weg zu Dingen, die sie beschäftigen. Sprung in den dritten Sitzungsteil, der von K. gekapert wird, wie sie das selbst sagt, indem sie von Entwicklungen in ihrem Forschungsvorhaben berichtet, die zu einer paradoxen Situation führen. Es tut sich die Möglichkeit auf, zu forschen. Zugleich hat sie aber auch den Eindruck, dass in diesem Forschen große Schwierigkeiten eingebaut sind. Also wenn sie die Gelegenheit beim Schopf ergreifen möchte, entstehen gleichzeitig auch Schwierigkeiten, um es so kurz zu sagen. Wie schließt ein K. an? Zunächst mit einer dieser zugewandten Äußerung, um dann aber schnell und massiv über etwas anderes zu sprechen. Ihre Äußerungen kulminieren in der Infragestellung dessen, was unsere Gruppenarbeit zugrunde liegt, nämlich Fremdes durch subjektive Annahmung überhaupt verstehen zu können. Sie frage sich, ob das eigentlich überhaupt möglich sei. Kann man andere eigentlich verstehen? Und da ist so ein Moment von Stärke drin, wie sie das sagt. Diese Beschreibung, die ich da jetzt gegeben habe, ist freilich sehr verkürzt. Und es geht mir damit nur darum, in Form dieser Skizze zu zeigen, dass sich eine Szene durch den gesamten Nachmittag durchzieht. Eine Figur, nämlich dass eine Person in Erscheinung tritt und die Aufmerksamkeit in einem Punkt bündelt, damit aber tatsächlich etwas Vereinzeltes, ja vielleicht sogar Beziehungsloses einhergeht. Es ist eine schwierige Situation, so erlebe ich das für die Gruppe, die an diesem Nachmittag gut ausgeht, die von mir auch angesprochen wird innerhalb der Gruppe, aber sich nicht wirklich erhellen lässt. Zumindest nicht in der Gruppe, die Materialgeberin, aber wird ihre Schlüsse gezogen haben. Das haben sie noch immer, ist so meine Erfahrung. Das Forschungsfeld wird immer klarer durch die Arbeit in der Gruppe. Und ich denke, dass es nicht weit hergeholt ist zu sagen, dass ein Ausdruck des Feldes sich in dieser Szene zeigt, nämlich dass dass auf der Flucht sein mit dem Alleine sein, mit dem Alleine sich fühlen einhergehen kann, mit dem Herausgelöstsein aus sozialen Bezügen und mit dem sich behaupten müssen, verbunden sein kann. Neben der Frage, was die hier vor allem von W. personifizierte Figur in Bezug auf das Untersuchungsfeld bedeuten mag, beschäftigen mich die Kontexte, über die die Figur möglicherweise auch noch etwas sagt. Es ist ja eine komplementäre Bewegung. Einerseits ist da ein Subjekt abwesend und dann macht sich da ein Subjekt so stark anwesend, sodass andere gleichzeitig abwesend gemacht werden. Geht es bei der Figur darum, die Abwesenheit, geht es um die Abwesenheit, die B und K in unterschiedlichen Weisen ihren Forschungen erleben müssen oder befürchten, erleben zu müssen? Oder geht es vielleicht auch um Konkurrenz innerhalb unserer Supervisionsgruppe? Geht es möglicherweise auch in dieser Szene oder klingt in ihr auch das Gefühl von Unsichtbarkeit und damit verbundene Sichtbarkeitswünsche an, die aus dem akademischen Feld, also aus dem Arbeitsfeld der Beteiligten resultieren? Geht es möglicherweise um individuelle Geltungswünsche beziehungsweise deren Rückseite, um Selbstzweifel? Geht es darum, dass W. und auch einige andere, die in dieser Sitzung anwesend sind, und es ist ja nur die Hälfte der Gruppe da an diesem Tag, tatsächlich in der Sitzung davor nicht da waren, aber jetzt eben wieder da sind? Geht es um etwas ganz anderes? Denn in meinen Gruppen koexistieren immer der Kontext des Untersuchungsfeldes, der Kontext des individuellen Forschungsvorhabens in seiner Anlage, seiner institutionellen Einbettung und so weiter, der Kontext der Kultur der Universität, der Kontext des Verhältnisses unserer Arbeitsweise zur Kultur der Universität, der Kontext der Methodik Ethnographie, der Kontext der individuellen Biografie der Teilnehmenden, der Kontext der Gruppe als einer Gruppe und freilich der Kontext unserer Zeit, also der politische, gesellschaftliche Kontext. In meinen Gruppen stehen die Kontexte, Untersuchungsfeld und individuelles Forschungsvorhaben im Fokus, aber die anderen Kontexte sind immer auch da. Dass das Subjektive so viel Platz hat und Wertschätzung erfährt, dass die assoziativen Einfälle so wesentlich sind, dass wir über Gefühle sprechen, dass die Kommunikation in der Gruppe so ungelenkt ist und der sich daraus ergebende Kommunikationsfluss als Ausdruck aufgefasst wird, die Gruppe als Medium, das alles steht in einem krassen Gegensatz zur Kultur der Universität. Womöglich wird dies an meinem uninterpretiert oder weitgehend uninterpretiert gebliebenen Einblick in das Gruppengeschehen und in der Auflistung koexistierender Kontexte besonders greifbar. Die Unabgeschlossenheit, die mit diesem Arbeiten, mit dieser Arbeitsweise einhergeht, steht in völligem Widerspruch zum Dingfestmachen, zum Wunsch nach Eindeutigkeit, nach Kategorisierung, nach Ergebnissen, die das universitäre wissenschaftliche Arbeiten und Forschen heute kennzeichnen. Für die Teilnehmenden ergibt sich eine kulturelle Kluft dadurch zwischen der Kultur der Universität und der Kultur der Gruppe und stellt eine Herausforderung dar, weil diese Kluft freilich zu überbrücken ist. Gleichzeitig ermöglicht diese Kluft gerade, dass wir auf diese Weise arbeiten können, also mit einem Abstand zur Universität, was dann wiederum in der Universität, also in der Kultur der Universität, in der Universität, also für das Forschen eben produktiv werden kann. Ein bisschen eine eigenartige Sache, dass es den Abstand braucht, um etwas, dass es den Abstand zur Kultur der Universität situativ braucht, um etwas für diesen Kontext Kultur der Universität, Forschung, Wissenschaft gerade erreichen zu können. Was nimmt man denn so mit? Was nehmen die Gruppenteilnehmenden denn mit aus den Supervisionssitzungen? Die Materialgeberin nimmt das mit, was in ihr auf Resonanz stößt, was in ihr auf Resonanz gestoßen ist, also was sie überhaupt aufnehmen kann, was sie mit ihrer Erfahrung im Feld verknüpfen konnte. Das greift sie auf und dadurch ist auch gewährleistet, dass die Gruppe nicht etwas quasi hineinschreibt mit ihren Einfällen in diese Forschung und in das Untersuchungsfeld der Materialgeberin, was da gar nicht hingehört. Die Forscherin, die das Material in die Gruppe gegeben hat, nimmt das mit aus der Gruppe, was in ihr auf Resonanz stößt und sich verbinden lässt mit Erkenntnissen über das Feld, die sie auch mit Hilfe von anderen klassischen qualitativen Sozialforschungsmethoden herausfindet, sodass die Gruppe zu einem Methoden-Triangulationsaspekt für ihre Forschung werden kann. Das passiert automatisch, meiner Erfahrung nach, ohne Nachdenken, dass mitgenommen wird, was auf Resonanz stößt und anderes nicht. Das sage ich auch aus eigener Erfahrung als Teilnehmer an solchen Supervisionsgruppen und den Deutungswerkstätten im Studium bei Maja Nadig. Und die anderen, was nehmen denn die anderen mit? Diese Kultur, das Erleben dieser Kultur der Selbsterfahrungsgruppe ist sicherlich etwas Wichtiges, was sie mitnehmen. Also auch die Nähe, die da entsteht, das Verständnis dadurch entsteht und so weiter. Ich möchte abschließend aber noch eine andere Richtung aufzeigen in Bezug auf das, was mitgenommen wird, und zwar etwas mit Bezug zur ethnopsychoanalytischen Theorie. Weil ich ja zu diesem Vortrag auch eingeladen wurde als ein zeitgenössischer Vertreter der Ethnopsychoanalyse, wie ich mich auch selber verstehe. Der wichtigste theoretische Beitrag, den die Ethnopsychoanalyse, damit meine ich jetzt die Züricher Schule der Ethnopsychoanalyse, zur Psychoanalyse und zu den Sozialwissenschaften überhaupt geleistet hat, ist meines Erachtens die Herausarbeitung der Anpassungsmechanismen durch Paul Parin. Das kann man zum Beispiel nachlesen in dem 2020 veröffentlichten Band der gesammelten Schriften, also 75 bis 82 in dem Fall, mit dem Titel Zurück aus Afrika, die ethnopsychoanalytische Erweiterung der Psychoanalyse, veröffentlicht im Mandelbaum Verlag Wien und Berlin. Die Anpassungsmechanismen stabilisieren das Ich, also das Ich im psychoanalytischen Sinne, aber sie schränken es auch stark in seiner Autonomie ein, also zu stark im Verständnis von Paul Parin, um es kurz zu sagen, also um diese Theorie so mit einem Satz zu sagen. Der heute sicher noch weiter als zu Paul Parins Lebenszeit verbreitete Anpassungsmechanismus ist die Identifikation mit der Ideologie der sozialen Rolle. Also dass man sich anpasst an vorgegebene Rollen, denen man entsprechen möchte, weil es eine Möglichkeit ist, zu sein in einem bestimmten Zusammenhang, weil es da diese Rolle gibt, diese Art zu sein. Für die Teilnehmenden an der Gruppe kommen diese Rollen vor allem aus der Welt der Universität. In der Gruppe, also in meinen Supervisionsgruppen, kann eine Loslösung von dieser Art von Anpassung unterstützt werden, auch indem sie von einem anderen Anpassungsmechanismus abgelöst wird, dem ebenfalls von Parin beschriebenen Gruppen-Ich. Mir wurde dies deutlich, als ich erlebt habe, also das ist das Gruppen-Ich da gibt in meinen Gruppen, als ich erlebt habe, wie eine Gruppe eine Zeit lang eine Größenfantasie von ihren Fähigkeiten entwickelte, woran man sehen kann, dass die Gruppen eine Nähe zur Adoleszenz besitzen. Didier Ancieux nennt dies die Group Illusion. Also darin kann man dieses Gruppen-Ich, wie der Parin das nennt, wiederfinden, weil darin steckt, dass die Gruppe für den Einzelnen ein Teil seines Ichs ist, beziehungsweise notwendig ist, damit sein Ich sicher ist. Man bestärkt sich gegenseitig in der Gruppe. In der Vorstellung von S.H. Fuchs, dem Erfinder der Gruppenanalyse, besteht das Ziel der gruppenanalytischen Gruppe darin, die Teilnehmer freier zu machen. Für mich als Gruppenleiter, als Gruppenleiter heißt das, die Gruppenteilnehmer können von der Anpassung an die Rolle zur Anpassung an das Gruppen-Ich wechseln. Und dann ist es, und dafür bin ich auch notwendig oder nötig, weil ich diesen Rahmen schaffe, in dem das passiert, in dem diese Art von Arbeitsweise möglich ist. Und dann ist es aber auch noch meine Aufgabe, die Group Illusion in Frage zu stellen, damit die Einzelnen schließlich gestärkt aus der Gruppenarbeit herausgehen können, also in ihrem Ich, in diesem psychoanalytischen Sinne, gestärkt, beziehungsweise als Subjekte, würde ich sagen, um so einen allgemeineren sozialen und kulturwissenschaftlichen Begriff aus den aktuellen Theoriediskussionen zu verwenden, um es damit zu sagen, das Subjekt wird gestärkt in so einem Prozess. Mit anderen Worten, man kann viel mitnehmen aus diesen Supervisionsgruppen. Jetzt möchte ich noch einmal zu dem Anfangspunkt zurückkehren, zu dem Aspekt der Fremdheit zum Abschluss des Vortrags. Der Fremdheit, wie sie heute alltäglich ist, der Fremdheitserfahrung. Die in der Gruppe ständig erlebbare Fremdheit in der Form der unterschiedlichen sozialen Welten, die dort auftauchen, die in die Gruppe hereinragen, in der Form der offenen, ungelenkten Arbeitsweise, die zunächst auch einmal fremd ist und immer wieder auch fremd ist in den Situationen, weil man gar nicht weiß, wo es hingeht, es ist ja so unstrukturiert, und in der Form des Wahrnehmbarwerdens und Sagbarwerdens des bislang Unartikulierten, und auch in der Form der Vielzahl der im Gruppengeschehen gleichzeitig angesprochenen Kontexte. Diese vielfach hergestellte Anwesenheit der Fremdheit, Erfahrung, Fremdheitserfahrung in der Gruppe trägt meines Erachtens entscheidend dazu bei, dass die Gruppenteilnehmer ihnen nicht nur als Subjekte gestärkt werden, das werden sie, wie erfolgreiche Bewerbung um Stipendien, Veröffentlichungen, fertiggestellte Dissertationen und so weiter zeigen. Aber sie werden speziell auch als Subjekte gestärkt, die über Ambiguitätstoleranz verfügen. Und das scheint mir heute besonders wichtig zu sein in dieser von Fremdheit durchzogenen Welt, dass man damit auf eine Weise umgehen kann, in der das Fremde in seiner Anwesenheit, in seinem Vorhandensein akzeptiert wird. Dass man nicht alles immer schon verstanden haben muss oder wie im Othering entwerten muss, um sich selber zu stärken. Nein, eine Stärkung der Subjektivität findet statt für die Gruppenteilnehmenden, die besonders den Zug der Ambiguitätstoleranz trägt. Das ist das, was ich Ihnen heute in diesem Vortrag sagen wollte, was ich Ihnen sagen möchte. Und ich danke Ihnen. für Ihre Aufmerksamkeit.